ARD.
Hallo, ich bin Juliane Neubauer und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die einen ungewöhnlichen Alltag erleben, durch einen Schicksalsschlag besondere Aufgaben bestreiten oder sich außerhalb von dem wiederfinden, was andere als normal bezeichnen. Heute lernt ihr Ireni kennen. Sie lebt mit einem sogenannten Stoma, einem künstlichen Darmausgang.
Auch wenn ich mir Bilder angucke von meinem Bauch vorher ohne Beutel, es ist klar, es war irgendwie mein Leben, aber ich denke nicht direkt dran, oh, jetzt habe ich einen Beutel und damals hatte ich keinen, sondern beide Versionen gehören zu mir.
Ireni ist eine starke und kluge junge Frau, die schon eine intensive Leidensgeschichte erlebt hat, weil ihr Darm nicht so funktioniert hat, wie er sollte. Mit 19 Jahren bekommt sie das Stoma, also einen künstlichen Darmausgang. Und damit verändert sich ihr ganzes Leben. Anders als manche jetzt vielleicht denken, zum Positiven. Was zu dieser OP geführt hat und wie sie heute mit diesem künstlichen Darmausgang am Bauch lebt, erzählt sie uns.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
Gerade hört mein dreijähriger Sohn oft ein Lied, in dem es heißt, irgendwann ist alles Kaka. Was in seiner Kinderwelt aktuell noch witzig ist und irgendwie auch schon normal, läuft in manchen Fällen ganz anders. Denn selbst wenn unsere Nahrung in unserem Körper in Kaka umgewandelt wird, heißt das noch lange nicht, dass es einfach so unkompliziert auf der Toilette rauskommt. Diese Erfahrung machen Menschen mit Darmerkrankungen oder chronischen Darmerkrankungen. Manchmal ist ein künstlicher Darmausgang, ein sogenanntes Stoma, dann die bessere Lösung. Aber für mich ist die Vorstellung davon, mit einem Beutel am Bauch zu leben, in den Stuhl reinläuft, sehr vage. Für diese Folge treffe ich Ireni und Buddy. Buddy ist Irenis Stoma. Es scheint üblich zu sein, unter Stoma-Trägerinnen und Stoma-Trägern einen Namen für ihre alternative Darmöffnung auszusuchen.
Ich bin Ireni, ich bin 23, habe Colitis ulcerosa und lebe seit 2019 mit einem Stoma.
Ireni und ich haben über ein Gesuch in einer Selbsthilfegruppe speziell für junge Menschen mit Stoma zueinander gefunden. Wir treffen uns in ihrer Heimatstadt Hamburg. Es ist ein sonniger Sonntagvormittag und ihr werdet es gleich hören, meine Tochter ist mal wieder dabei und grummelt sich nebenbei ein bisschen in den Schlaf. Du hast dich ja gemeldet, als ich über eine Selbsthilfegruppe nach einer Stoma-Trägerin oder einem Stoma-Träger gesucht habe. Und warst da ganz schnell und hattest auch richtig Lust, weil du gesagt hast, du würdest eigentlich gerne über Darmerkrankungen und Stoma aufklären. Warum ist dir das so ein Anliegen?
Ja, der Darm ist normalerweise ein Thema, über den nicht so sehr gesprochen wird im Alltag und was auch gern tabuisiert wird. Dabei haben mehr Leute irgendwelche Erkrankungen oder Probleme mit ihrem Darm, als es scheint. Das erfährt man aber erst, wenn man selbst betroffen ist. Deswegen finde ich es wichtig, da so gut es geht, drüber aufzuklären. Und das mache ich auch in meinem Umfeld gerne. Von daher ist es eine kleine Leidenschaft von mir. Und ich möchte einfach, dass die Leute mehr darüber erfahren.
Ich traue mich einfach mal gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Du hast gesagt, du würdest mir dein Stoma auch zeigen. Darf ich mir das mal angucken?
So sieht der Beutel aus. Es gibt unterschiedliche, einteilig, zweiteilig, offen, geschlossen. Also da gibt es sehr viele Varianten. Ich benutze jetzt ein zweiteiliges System und das ist unten offen, weil ich ein Dünndarmstoma habe und den öfter entleeren muss als jemand mit einem Dickdarmstoma.
Und also was ist da der Unterschied? Also ist das, was da reinläuft, dann schon anders?
Ja, wenn der ganze Dickdarm fehlt, dann fehlt da dieses Eindickende, was der Dickdarm normalerweise übernimmt. Das heißt, man verliert mehr Flüssigkeit und es ist entsprechend ja dünner der Stuhl und nicht so kompakt. Abhängig vom Essen.
Das heißt, dein Stoma hast du jetzt wie lange?
Seit 2019, also im August, hat er seinen 5. Geburtstag.
Der hat auch einen Namen?
Ja, ich habe ihn jetzt mal Buddy genannt. Ich weiß nicht wann oder, also wahrscheinlich im Krankenhaus. Das ist ja im Englischen steht für Kumpel und ich finde, das hat ganz gut gepasst, weil so mein neuer Kumpel geworden ist seitdem. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihn allzu häufig beim Namen nenne. Aber es ist schön, einen zu haben, auch wenn man mit anderen drüber sprechen kann. Also ich sag dann meistens Badi hat dies und das gemacht, anstatt zu sagen, mein Stoma oder so.
Ich habe nämlich auch von einer anderen Trägerin schon gehört, die hat ja auch einen Namen für ihr Stoma und das ist ja gar nicht so unüblich, oder? Ist das was, wo dir zu geraten wurde auch von anderen TrägerInnen oder wie kamst du auf die Idee?
Also es ist so, dass ich persönlich nach der OP sehr viel natürlich im Internet gesucht habe, wie meine Generation so ist. Und es gibt wirklich unendlich viele Leute auf YouTube und Instagram und Facebook und sehr viele Leute, die sehr offen damit umgehen, was eine wichtige Rolle gespielt hat in meinem Leben, weil wenn man andere Leute damit sieht, sind die natürlich auch in gewisser Weise Vorbilder und es wirkt alles sehr normal und im Alltag hat man das jetzt nicht so, dass man andere Stoma-Träger kennt.
Also kennst du persönlich jemand anderen? Über die Selbsthilfegruppe wahrscheinlich, ne?
Ja, inzwischen ist es so, also ich versuche mich sehr zu vernetzen, aber das hat auch lange gedauert, bis ich Menschen gefunden habe, vor allem welche in meinem Alter, die auch ein Stoma haben, aber inzwischen sind es sehr viele. Also wir haben da auch eine WhatsApp-Gruppe und treffen uns virtuell einmal monatlich, weil wir über ganz Deutschland verteilt sind. Aber das ist eigentlich genau das, was ich mir von Anfang an erhofft hatte. Aber ich musste erst ein bisschen suchen, um die zu finden.
Wer jetzt nicht gerade im medizinischen Kontext arbeitet, einen Papa, eine Tante oder Freundin hat, die Erfahrung mit einem künstlichen Darmausgang gemacht haben, kann mit dem Begriff Stoma meistens erst einmal wenig anfangen. Ich höre mich bei den Menschen in Leipzig um.
Weißt du, was ein Stoma ist?
Nein. Nee.
Stoma? Nee. Keine Ahnung.
Weißt du, was ein Stoma ist?
Ein künstlicher Darmausgang, Mensch. Zufällig weiß ich das.
Warum weißt du das? Weil die meisten wussten das nicht.
Ich bin Diätassistentin und da beschäftigen wir uns natürlich mit künstlichen Darmausgängen und all solchen Geschichten.
Ja, natürlich. Künstlicher Ausgang am Darm, entweder Ilio- oder Kolostoma.
Kennst du jemanden in deinem persönlichen Umkreis mit einem Stoma?
Ja, der hatte Darmkrebs, ja, der Hermann. Mhm. Und sowas verändert halt extrem stark die Lebenswelt von den Menschen, ne? Weil du auf einmal nicht mehr Kontrolle hast über deine Darmausscheidungen und die halt viel schambehafteter sind, weil du damit viel extremer in Kontakt kommst. Sonst ist es halt ja irgendwie eine Analregion, sage ich jetzt mal. Und man sieht es nicht, man fühlt es nicht, man spürt es nicht. Jetzt ist es mitten auf dem Bauch. Es ist für andere erkennbar, dass er, wenn das stark gefüllt ist. Insofern musste der sich am Anfang extrem daran anpassen und sich erstmal wohlfühlen, seinen Kleidungsstil ändern, trägt nur noch Latzhose zum Beispiel.
Kennst du jemanden mit Stoma?
Nee, persönlich nicht.
Ich kenne Leute, die das mal temporär gehabt haben.
Mir fällt gerade ein von meiner Schwägerin, die Mutti, die hatte zeitweise einen künstlichen Darmausgang und der ist aber im hohen Alter, Ende der 80er, 86 war die da, das wieder zurückgelegt worden. Die hat jetzt wieder den normalen Ausgang über den Darm. Ich meine, es ist besser, man lebt mit so einem künstlichen Darmausgang, als wenn man stirbt.
Das würde Irini wahrscheinlich mit einem roten Stift genau so unterstreichen, aber dazu später. Warum hat Irini das Stoma, will ich wissen. Sie hat in ihrer Vorstellung die Krankheit Colitis ulcerosa erwähnt. Was hat sie damit zu tun?
2017 habe ich die Diagnose bekommen. Das fing typisch an mit Blut im Stuhl und ja, Bauchschmerzen, solche Sachen halt. Und in den nächsten 2 Jahren, es gab ein paar gute Phasen, aber nicht wirklich viele. Und ich habe viel durchgemacht mit Medikamenten und viel Blutverlust. Und dann ist es irgendwann ein bisschen eskaliert, die Situation 2019. Das war ziemlich parallel zu meinem Abi. Das habe ich gerade noch so hingekriegt. Nur das Schöne danach verpasst, sowas wie den Abiball. Ja, aber dann war es so, dass ich 2 Monate im Krankenhaus war und da auch die Lage noch viel schlimmer geworden ist, als ich sie bisher kannte.
Wie waren so die Symptome zu dem Zeitpunkt?
Als ich 2019 im Krankenhaus war, das kann man sich so vorstellen, also bis zu 30 blutige Stuhlgänge, zum Ende hin eigentlich nur noch Blut und richtige Blutklumpen, kann man sagen. Also es sah aus, als hätte ich da meinen Darm ausgeschieden. Um es ganz klar zu sagen. Das war nicht die ganzen 2 Monate so schlecht, aber es hat sich halt sehr verschlechtert, vor allem auch was die Kraft angeht, dass ich irgendwann noch nicht mal mehr richtig aufstehen konnte und viele Blutkonserven gebraucht habe. Und dann war die OP die einzige Hoffnung, dass es überhaupt irgendwie noch bergauf geht, weil ich nicht glaube, dass ich sonst überlebt hätte.
Wusstest du von Anfang an, dass ein Stoma deine Situation verbessern könnte? Also stand das von Anfang an im Raum oder war das erst in dieser Extremphase Thema für dich?
Ich erinnere mich nicht ganz genau, wie das in den 2 Jahren mit dem kranken Darm war, aber ich meine nicht, dass ich so Berührungspunkte damit hatte. Während des Krankenhausaufenthalts anfangs auch noch nicht wirklich, aber irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich von selbst gesagt habe, dieser Dickdarm muss raus, und ich glaube, parallel dazu habe ich schon angefangen zu suchen und mir anzuschauen, was es für Lösungen gibt und wie Menschen ohne Dickdarm leben. Und ab da, ja, stand für mich fest, dass es etwas ist, was mir sehr gut helfen kann.
Da warst du ungefähr 18, oder?
Ja, ich war da gerade 19 geworden, auch im Krankenhaus übrigens.
Aber die Ärzte, also es war das deine Idee, den Stoma einzusetzen? Oder kam das eher von den Ärzten schon auch?
Also es war eher so, dass es am Ende gar keine wirkliche Wahl gab. Also das war ziemlich beidseitig, würde ich sagen. Aber die Ärzte haben erstmal auch viel probiert mit Medikamentenumstellungen und ja, das erstmal so zu klären, ohne gleich den Dickdarm rauszuoperieren. Also es war nicht so, dass sie das leichtfertig gemacht haben.
Kannst du dich noch erinnern, was deine Gedanken waren, als du wusstest, jetzt ist die OP? Also kannst du dich an die OP erinnern? Und was waren so deine, ich sage mal, Ängste oder Sorgen durch die körperliche Veränderung?
Das ist tatsächlich eine Zeit, so 1-2 Wochen vor der OP, an die ich mich nicht so detailliert erinnere, weil ich da ja nicht so wirklich da war, also kognitiv und generell nicht so. Ja, ich glaube, ich hatte eher Sorgen vor der OP an sich, also vor dem Eingriff, als vor dem danach, weil es für mich schon feststand, wenn das alles gut geht, ist das ein Neuanfang. Aber ja, so eine OP hinter sich zu bringen, war jetzt auch nichts, wo ich keine Angst vor hatte. Aber da hatte ich viel Unterstützung durch meine Freunde und durch meine Familie. Von daher ging die Zeit, also das war so eine Woche, wo feststand, die OP ist dann, und ich habe versucht, so gut es geht, einfach durchzuhalten und abzuwarten. Und ja, ansonsten.
Ja. Und war es dann ein Neuanfang?
Auf jeden Fall, definitiv.
Inwiefern? Also kannst du dich an den Moment erinnern, als du dann aufgewacht bist aus der OP, als du dich das erste Mal gesehen hast mit dem Stoma? Kannst du dich an den Moment erinnern, wie das war für dich?
Nicht mehr ganz genau, weil am Anfang eher so Sachen im Raum standen wie, also ich weiß, dass ich die ersten 3 Tage zum Beispiel so ein bisschen mit Luftnot oder schlechter Luft zu tun hatte, einfach durch die OP und weil sich alles so wund angefühlt hat und als hätte man einen riesen Sack im Bauch. Ich weiß auch einigermaßen, dass ich direkt nach dem Aufwachen aus der OP irgendwie eine Panikattacke hatte. Die hatte ich zu dem Zeitraum mehrmals. Einfach, weil ich, glaube ich, überfordert mit dem Eingriff an sich und sowas war.
Nachvollziehbarerweise für mich.
Ja. Ja, aber danach ging es nach und nach. Also danach gab es eigentlich nur schöne Sachen, die auf mich zukamen. Also wieder erstmal anfangen zu laufen. Mit dem Rollator am Anfang noch, weil ich davor. Es gab auch einen Zeitraum, wo ich dann irgendwann nur noch im Rollstuhl geschoben wurde, weil ich keine Energie hatte. So die größte Sache war, dass ich hatte über die 2 Monate einen zentralen Venenkatheter, ZVK nennt man das, im Hals, und da wurde ich künstlich ernährt. Die größte Sache war überhaupt dann die nächste Zeit ohne dieses Ding im Hals zu sein und auch die ersten Sachen zu essen. Also Essen ist auch ein großes Thema für mich, was ich sehr schätze, dass ich es jetzt mittlerweile kann. Mhm. Und ja, so der erste Toast, die erste Milchsuppe, das waren so Sachen, die ich niemals vergessen werde, glaube ich.
Hast du im Krankenhaus bekommen?
Genau, ja. Also den Toast habe ich tatsächlich angeordert meinem Vater, weil ich einfach richtig Bock auf einen Toast hatte.
Und ich muss da jetzt noch mal ein bisschen konkreter nachfragen, einfach um mir das vorstellen zu können. War das dann ein ungetoastetes, helles Toast oder wie war dieses Toast beschaffen?
Das war tatsächlich ein stinknormales Toast. Also mit
getoastet
Käse
oder nicht?
Getoastet, ja.
Okay. Also konntest du das direkt einfach essen?
Nicht ganz. Also erstmal habe ich so mit Süppchen angefangen, aber ja, nach ein paar Tagen, vielleicht habe ich da auch das Zeitgefühl nicht mehr, aber ein paar Tage später ging das tatsächlich. Das war auch für mich unglaublich eigentlich. Also überhaupt, dass ich essen kann, ohne diese Schmerzen zu haben und direkt wieder auf Klo zu rennen. Ja. War schon eine große Sache.
Ist ja total schwer für jemanden, für den das so ganz selbstverständlich funktioniert, sich das vorzustellen, ne? Und bei dir war das ja dann auch ein schleichender Prozess. Von es funktioniert alles wunderbar zu es funktioniert irgendwann so gar nicht mehr und ist eigentlich nur noch nur noch eine wahnsinnige Herausforderung und Belastung. Und dann aber durch die OP, durch das Stoma, würdest du sagen, das Stoma hat dir das Leben gerettet?
Definitiv. Kann ich so unterschreiben.
Zwar hat Irini mir ihren Beutel gezeigt und auch erklärt, aber natürlich fällt es mir trotzdem total schwer, mir vorzustellen, was es bedeutet, wenn der Stuhl durch ein Loch in der Bauchdecke in einen Beutel läuft. Dieser Beutel ist ungefähr so groß wie eine erwachsene Hand, grob wie ein Ei geformt, beige oder hautfarben und aus einem Material, das mir vorkommt wie ein weicher Kunststoff. Wie konnte Irini ihr neues Körperbild mit diesem medizinischen Add-on nach der OP annehmen?
Also klar, es ist am Anfang eine ungewohnte Sache, aber ich finde, also soweit ich mich erinnere, war für mich relativ schnell klar, dass es ein Teil von mir ist. Und ich weiß auch nicht ganz, wie ich mir das erklären kann, aber durch den ganzen Leidensdruck von vorher war es einfach die ganze Zeit so, dass ich ja, es einfach als Teil von mir angesehen habe. Also auch wenn ich mir Bilder angucke von meinem Bauch vorher ohne Beutel, es ist klar, es war irgendwie mein Leben, aber ich denke nicht direkt dran, oh, jetzt habe ich einen Beutel und damals hatte ich keinen, sondern beide Versionen gehören zu mir. Ja, am Anfang war es vielleicht ein bisschen ungewohnt ohne den Beutel an sich, also dass da überhaupt ein Darmstück ist. Das ist ja ein Organ, was eigentlich nach innen gehört, was jetzt einfach außen ist. Aber ich habe mich da sehr schnell dran gewöhnt, da hatte ich das Glück. Also das ist ja bei jedem Patienten sehr unterschiedlich, wie man damit klarkommt.
Auf jeden Fall. Aber es ist interessant, dass du sagst, ein Darmstück außerhalb des Körpers, weil als du mir gerade deinen Stoma gezeigt hast, da sah das für mich ja einfach aus wie ein Beutel, der quasi drauf sitzt auf dem Bauch. Wo ist denn da ein Teil Darm außerhalb?
Genau, das kann ich dir später auch zeigen. Also das Darmstück ist quasi unter dem Beutel. Der Beutel ist dafür da, dass er den Stuhl auffängt, der aus dem Stoma kommt. Also das Stoma an sich ist das, also bei mir persönlich ist das letzte Stück vom Dünndarm. Man nennt das auch Ilium, deswegen Iliostoma. Und da wird ein Loch in die Bauchdecke gemacht, das Darmstück wird rausgezogen und um sich selbst gestülpt. Das kann man sich ein bisschen schwer vorstellen.
Ja, wie so ein Ärmel vom Pullover wahrscheinlich.
Ja, genau, und dann wird das an die Bauchdecke genäht und verheilt da, erstaunlicherweise. Genau, und dann hat man außen einen Beutel, also eine Platte und einen Beutel und da wird der Stuhl aufgefangen. Und diese Platte schneidet man entsprechend der Größe des Stomas zu. Also vor allem das Dünndarmstoma sollte man nicht ohne Beutel für längere Zeit lassen.
Das heißt, das Stoma ist ja gar nicht der Beutel, sondern quasi dieses umgestülpte Darmstück.
Das ist der künstliche Darmausgang und der Beutel ist nur das Accessoire, was dann dazu kommt.
Ich habe tatsächlich so ein paar Formulierungsunsicherheiten. Was die Begrifflichkeit ist schon mal klar, du nennst es Stoma, künstlicher Darmausgang könnte man auch sagen, der Beutel ist der Beutel und nicht das Stoma. Und das, was da reingeht, hat das einen anderen Namen als, wie nennst du das, was da reingeht? Ist das quasi, sind das Fäkalien oder ist das Kot oder was genau läuft dann da rein?
Kann man alles zu sagen. Ich sage immer Stuhl, das klingt ein bisschen schöner. Ja. Aber jeder hat da seine Formulierungen. Letztendlich ist es einfach nur Kacke.
Gut, irgendwann ist alles Kacke. So ein Lied, was mein Sohn immer hört. Hat er recht. Hattest du vorher, also hätte man dir, bevor du krank wurdest oder das so schlimm wurde, hättest du gewusst, was ein Stoma ist?
Das frage ich mich auch immer. Ich weiß nicht, ob ich damals schon wusste, was eins ist. Vielleicht hat man das so mal mitbekommen, aber tatsächlich sehr, sehr selten. Also meistens befasst man sich ja erst damit, wenn irgendwer aus der Familie oder so das hat. Also da bin ich auch gut dran, das vielen Leuten zu erklären, dass die wissen, was das ist und auch was für eine gute Sache das sein kann, je nachdem, was für eine Geschichte man hat. Aber nee, es war jetzt nicht so, dass ich da viel von gehört hatte, soweit ich mich erinnere.
Weil ich auch mir gemerkt habe, wenn ich jetzt Freunden erzählt habe, ich treffe eine Person mit einem Stoma, waren die immer so, bitte was? Wussten noch gar nicht genau, was das ist. Außer eben, so wie du sagst, sie haben in der Familie jemanden, ne, der damit Erfahrung gemacht hat. Und wie lange würdest du denn sagen, hat es gedauert, bis du dich einfach dran gewöhnt hattest, dass das jetzt quasi dein Weg ist, deinen Stuhl zu entleeren? Und beziehungsweise, wie hast du das gelernt? Also, du warst ja nicht nach der OP auf damit und weißt dann und hast dann da eine Routine damit. Also, wie lernt man quasi dieses neue ich nenne es mal, auf Toilette gehen, weil am Ende tut man das ja auch in die Toilette, oder?
Mhm. Genau, das entleert man in die Toilette und den leeren Beutel schmeißt man dann in den Müll. Aber ja, tatsächlich war es doch ziemlich so, dass ich, es war irgendwie einfach klar, also klar, man muss sich gewöhnen an die Handhabung, sage ich jetzt mal, was für Versorgungen es gibt und welche auch zu einem passt. Das ist ein sehr nerviger Prozess. Am Anfang kann man Probleme haben, wenn das nicht dicht ist, dass, wenn man die falsche Platte benutzt oder man muss sich ein bisschen durchprobieren, bis man sein System gefunden hat. Aber ja, es war irgendwie so selbstverständlich, vor allem wenn man davor so Schmerzen hatte beim Stuhlgang. Ja, war das eine schöne Ausweichoption. Und man muss dazu auch sagen, es ist nicht so, dass ich danach komplett keine Schmerzen hatte oder vergessen habe, wie es ist mit dem Darm, weil ich auch noch ein kleines Darmstück habe und das auch bis heute ja mit Colitis befallen ist. Und daher habe ich noch einen kleinen Einblick in mein früheres Leben, aber es ist halt nicht mehr lebensgefährlich, sondern schwankt von besser zu schlecht.
Wie ist es jetzt heute oder die letzten Tage gewesen?
Mit dem Darmstück? Die letzten Tage war es ein bisschen turbulent und hat auch hin und wieder geblutet. Und ja, das ist bestimmt auch ein bisschen dem verschuldet. Also sobald ich Stress ausgesetzt bin, hat es seinen eigenen Kopf und eine eigene Meinung. Also da war es auch gestern so, dass ich es knapp noch geschafft habe. Also da kommt nur Schleim raus. Aber auch das kann man manchmal nicht gut halten.
Ja, danke, dass du da so ehrlich mit bist, weil ich glaube, ich finde das ganz wichtig, dass man das so aus dieser Schamecke rausholt, weil es ist, das macht einfach jeder. Also jeder hat mit Stuhl und Pullern müssen zu tun. Und ich pups auch öfter mal, finde ich ganz ehrlich. Aber
kannst du froh sein, dass du es noch kannst.
Ah, siehst du, gut, dass du es sagst. Ja. Ja, also das heißt, du pupst gar nicht mehr?
Also es kommt hin und wieder Luft aus dem Stoma, meins ist da relativ ruhig, aber nee, aus dem Hintern wie normale Menschen kann ich das nicht mehr.
Und dieses letzte Enddarmstück, was dich noch belastet, steht es zur Debatte, das auch zu entfernen?
Das war so von Anfang an mein Plan, aber es steht noch nicht ganz fest. Also ich versuche das so gut es geht noch in mir zu behalten, weil eine OP natürlich nichts ist, was man so schnell entscheidet. Theoretisch könnte man das so mal noch zurückverlegen, indem man aus dem Dünndarm eine Art, einen Pouch nennt man das, herstellt. Und das ist dann wie so eine innerliche Tasche, sage ich jetzt mal, ein Reservoir, was nicht wirklich eins ist, das das Rektum ersetzen soll und ja, dazu beiträgt, dass man dann kein Stoma mehr hat, sondern über den Po aus Toilette geht. Aber das hat seine eigenen Probleme, also das wären sehr viel häufigere Stuhlgänge und ich glaube, bei mir ist das, oder ich wusste eigentlich auch von Anfang an, dass es für mich keine gute Idee ist, eben weil dieses Enddarmstück noch von Colitis befallen ist und ich weiß nicht, wie gut das gehen würde bei mir. Das kann sich nämlich auch noch entzünden, dieser Pouch, und das wäre für mich wieder wie mit Colitis zu leben. Das ist kein Leben, das ich wieder will.
Das heißt, es ist jetzt für dich gar nicht Thema, dass der das Tumor wieder zurückverlegt wird. Das ist jetzt nichts, was du dir wünschst oder was jetzt ansteht für dich.
Nicht wirklich, aber ich kann mich auch schwer entscheiden, das Stück rausnehmen zu lassen, einfach weil man nicht für das ganze Leben entscheiden kann, was man später haben wird. Vielleicht, klar, ich würde auch gerne normal auf Toilette gehen, aber da ich nicht weiß, wie es werden würde, riskiere ich es lieber nicht. Die andere Option ist eben, dieses Stück rauszunehmen und dann auch den Schließmuskel, das nennt man Barbie-Butt, dann ist man quasi komplett zu.
Hast du grundsätzlich Probleme mit deinem Stoma oder würdest du sagen, dass es eigentlich, es läuft einfach gut und macht dir, das Stoma an sich macht dir keine Probleme?
Aktuell macht es mir gar keine Probleme, einfach weil ich sehr eine Routine drin habe und eine richtig gute Versorgung gefunden habe. Aber das sah nicht immer so aus, das ist auch wichtig zu erwähnen, also dass nicht alles tipptopp ist, sondern ja, also es gibt auch verschiedene Systeme, je nachdem wie die Haut ist, je nachdem wie der Bauch ist. Und ich hatte auch ganz viel mit Gewichtsschwankungen zu tun und mit meiner Ernährung auch, dass ich bestimmte Sachen nicht verarbeite und ja, die Platte dadurch viel aushalten muss. Genau, und auch als ich eine Zeit lang Immunsuppressiva genommen habe, hatte ich auch sehr schlimm mit Hautproblemen zu tun. Da war alles gerötet und juckend und nässend und ja, aber das lag an äußeren Umständen. Also das Problem...
Was ist das Immunsuppressiva?
Das sind Medikamente, die man nimmt, um autoimmune Erkrankungen zu... Also man fährt das eigene Immunsystem runter, damit es nicht mehr den eigenen Körper angreift. Und das war nach der OP bei mir für die Bauchspeicheldrüse, weil ich durch die chronisch entzündliche Darmerkrankung auch eine autoimmune Pankreatitis habe. Das ist eine chronische Bauchspeicheldrüse oder eine autoimmune Bauchspeicheldrüsenentzündung, die aktuell aber, also da ist jetzt alles gut, da ist gerade keine Entzündung, aber ich musste ein Jahr lang dafür Cortison nehmen und das war für meine Haut nicht so gut. Also ich hatte viel mit Staphylokokken zu kämpfen. Das sind Bakterien, dadurch, dass meine Hautbarriere nicht gut war.
Am ganzen Körper?
Am ganzen Körper.
Aber insgesamt würdest du sagen, hast du jetzt eine Phase erreicht, wo es dir so gut geht wie schon lange nicht mehr? Oder ist es schwankend?
Also was das Soma angeht, ja. Was meinen Allgemeinzustand angeht, merke ich noch, dass ich eine chronische Erkrankung habe. Und das finde ich auch wichtig zu erwähnen, dass man nach der OP nicht irgendwie geheilt ist. Manche Ärzte, die sich nicht so auskennen, sagen das immer so schön. Colitis ist nur im Dickdarm. Wenn der Dickdarm raus ist, ist alles gut. Das ist nicht so. Ja, das merke ich schon an Sachen wie, dass ich nicht mithalten kann, was kräftemäßige Sachen angeht, also mit Gleichaltrigen und dass ich auch nicht arbeiten kann, weil ich sehr empfindlich auf Stress reagiere und mein Darmstück das nicht mitmachen würde. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht und es geht einfach nicht aktuell. Ich hoffe, das wird besser, aber ich weiß es nicht.
Irini ist eine von rund 150.000 Stoma-Trägerinnen und Trägern in Deutschland. Und jedes Jahr kommen circa 60.000 dazu. Einige davon hat Gastroenterologe Jürgen Feisthammel an der Uniklinik Leipzig behandelt. Viele haben erst einmal große Angst, wenn die Stoma-Operation ansteht, erklärt er. Dabei habe das Stoma zu Unrecht ein so schlechtes Image, findet Feisthammel.
Jeder Mensch, der gesund ist und kein Stoma hat, für den ist es die absolute Horrorvorstellung. Ja, das ist so ein künstlicher Darmausgang, das ist die Definition von das Leben ist vorbei. Ja. Aber das ist gar nicht so. In der Praxis erleben wir viele, viele Patienten, die mit dem Stoma doch erstaunlich gut zurechtkommen. Und wenn wir es jetzt mal auf den Punkt bringen, es gibt zwei Patientengruppen, die ich an der Stelle betonen möchte. Das eine sind die aufgrund einer Krebskrankheit, wenn man ehrlich, eigentlich gar keine andere Wahl haben, die damit zurechtkommen müssen, weil es anders mit dem Leben nicht vereinbar ist. Und die kommen damit zwangsläufig zurecht und sind hinterher erstaunt, wie gut es eigentlich läuft. Ja. Und die andere große Patientengruppe sind zum Beispiel Patienten, die eine schwer einstellbare anderweitige Erkrankung am Darm haben, sei es jetzt chronisch entzündliche Darmkrankheiten oder sonst irgendwas, die geplanten Stoma bekommen, die das dann oft jahrelang vor sich herschieben und die Situation gut kennen, dass sie den Stuhl eigentlich nicht planen können und von ihrem Stuhl eigentlich an der Lebensqualität gehindert werden. Und wenn die sich dann entscheiden, jetzt doch endlich das Stoma zu machen, bekommen wir ganz oft die Rückmeldung, dass die Patienten eigentlich damit ein deutlich besseres Leben haben als vorher, weil sie endlich wieder selbst Herr über ihr Leben sind und nicht mehr der Stuhl alles dirigiert. Und das ist was Gutes.
Und ist das immer ein Beutel oder gibt es da unterschiedliche Systeme?
Das ist eigentlich immer ein Beutel. Der Beutel hat zwei Aufgaben. Aufgabe Nummer eins ist, dass er natürlich den Stuhl aufnimmt. Aufgabe Nummer zwei ist, dass er auch die Gerüche verhindert. Ja, man hat ja mit dem Stoma keinen Schließmuskel mehr. Das heißt, man kann auch seine Luftabgänge über den Darm nicht steuern und die Luft kommt, wie sie kommt. Ja, und das muss man natürlich verhindern. Und dafür braucht man einen Beutel, dass dann auch die Gerüche nicht weitergetragen werden. Und vor allem aber, dass der Stuhl auch aufgefangen werden kann.
Weil ich hatte jetzt irgendwie auch irgendwie mal gesehen, dass man gar keinen Beutel hat, sondern irgendwie, dass man das irgendwie so ablässt.
Es gibt manchmal bei Kolostoma, wenn die Patienten die Situation wirklich gut kennen und wenn sie morgens eine gute Entleerung hatten, dann kann man es mit einer Blindkappe verschließen. Auch das ist manchmal eine Option, wenn man Sport macht zum Beispiel oder sexuell aktiv wird. Auch das ist manchmal ganz wichtig für die Patienten natürlich, dass man das abdeckt und dann klappt das alles auch ganz gut. Aber klassischerweise ist ein Beutel drin.
Sie haben vorhin schon gesagt, dass man manchmal nur übergangsweise so ein Stoma trägt. Ist es auch so eine bestimmte Krankheitsgruppe, für die das nur ein Übergang ist? Oder wie oft kann man das wieder zurückbauen?
Es gibt zum Beispiel Operationen in entzündlichen Darmabschnitten, wo nach der Operation ganz wichtig ist, dass man den Darmabschnitt für kurze Zeit ausschaltet und vom Stuhl frei hält. Und dann muss man schauen, dass das vor diesem operierten Areal der Stuhl abgeleitet wird, damit sich das in Ruhe ausheilen kann. Und wenn das dann gut ausgeheilt ist, kann man das in 3 Monaten oder so wieder zurücklegen. Dann bleibt nichts anderes zurück wie eine kleine Narbe. Das sind nur so vorübergehende Stoma-Anlagen. Das ist vielleicht auch was gar nicht so ganz genau hier in diese Patientengruppe reingehört. Ich denke, die, für die es wirklich eine große Rolle spielt, sind ja die dauerhaften Stomaträger.
Sind Sie auch jemand, der mit den Patienten zusammensitzt und ihnen quasi erklären muss, dass sie jetzt einen Stoma tragen müssen? Haben Sie solche Gespräche?
Das kommt immer wieder vor, jawohl. Und da beobachten wir das relativ eigentlich regelhaft, dass die Patienten darüber erstmal erstaunt sind oder beinahe geschockt sind. Und viele Patienten kriegt man aber eingefangen, indem man denen das gut erklärt und indem man die Erfahrungen wiederbringt, indem man erzählt, wie es anderen Patienten ergangen ist und dass es eigentlich gut zu machen ist und gut zu leisten ist. Nicht selten hört man im Anschluss, dass es genauso eingetroffen ist, dass die Patienten gut zurechtkommen, dass sie besser als erwartet zurechtkommen und dass sie eigentlich ihren Frieden mit der Situation gemacht haben. Und oft sogar besser als vorher zurechtkommen. Das gilt insbesondere für die Patienten, die ihren Stuhl nicht mehr im Griff hatten und inkontinent waren. Für solche Patienten kann ein Stoma eine Offenbarung sein.
Jürgen Feisthammer betont im weiteren Gespräch noch, dass ihm oft die gleichen Ängste und Vorurteile begegnen. Die Angst, dass Gerüche nach außen dringen könnten, aber auch, dass körperliche Nähe in einer Partnerschaft mit Stoma schwierig würde. Und diese Sorge sei, so Feisthammer, eigentlich unbegründet. Ich will von Irini wissen, ob sie sich im Alltag von ihrem Stoma eingeschränkt fühlt. Geht zum Beispiel schwimmen?
Schwimmen geht auf jeden Fall, also wenn man da erstmal die richtige Versorgung hat, aber die habe ich inzwischen und da war ich auch die letzten 2 Jahre im Sommer schwimmen. Das war das erste Mal schwimmen nach 5 Jahren, war der Wahnsinn. Also ich glaube, das Gefühl kann man nicht beschreiben. Was Kleidung angeht, ist es ein bisschen individuell. Man kann alles tragen, aber ja, ich habe also schon seit, also auch mit Darm noch, ohne Stoma, bin ich ein bisschen zum Jogginghosentyp geworden. Jetzt bin ich auf Leggings umgeswitcht. Aber ja, Jeans sind nicht so mein Ding. Aber ansonsten kann man theoretisch wirklich alles tragen. Ich kann auch Jeans tragen, aber ich entscheide mich, es nicht so oft zu tun, einfach weil es bequemer für mich ist.
Ich weiß mittlerweile auch gar nicht mehr, warum man sich unbequeme Sachen oder Hosen anziehen wollen würde. Hä? Mache ich auch nicht mehr. Wie ist es bei der Unterwäsche?
Ja, es gibt tatsächlich ein paar Menschen, die, ich glaube, das sind auch teilweise Selbstnummerträger, teilweise auch nicht, die zum Beispiel Unterwäsche so gestalten, dass da der Beutel gut rein kann. Oder auch Bandagen gibt es ganz viele. Also ja, es gibt auf jeden Fall Kleidung dafür, aber ich finde die jetzt nicht so nötig. Also ich habe die nicht gebraucht. Aber für manche ist das super natürlich. Das hängt vielleicht auch davon ab, wie hoch das Stoma ist. Bei mir ist es relativ niedrig. Und ich finde es eher unbequem, den Beutel dann irgendwo noch reinstecken zu müssen.
Ach so, du sagst, es ist bei dir relativ niedrig, weil es relativ weit unten am Darm quasi die Öffnung ist? Oder was entscheidet darüber, wie hoch das sitzt?
Also das wird vorher angezeichnet von einer Stoma-Schwester, wo keine Hautfalten sind und wo es gut passen würde, dass da keine Falten oder Unebenheiten sind. Aber ich glaube, meins ist relativ im Durchschnitt, in der durchschnittlichen Höhe, aber ich bin generell als Mensch auch nicht so die Größte. Von daher schon allein, wenn ich mich hinsetze und mein Bein so anwinkle, dann winkelt sich der Beutel irgendwie mit und ja, wenn ich den noch irgendwo reinstecken würde, wäre es einfach zu eng für mich.
Okay. Aber ist das ein Problem, wenn der sich anwinkelt?
Also man sollte schon nicht zu enge Kleidung haben oder eine zu enge Bandage. Also es ist schon gut, wenn der Beutel genug Platz hat, sich auch zu leeren, weil das sonst auch mal unterlaufen kann. Also wenn das ganz eng ist, der Stuhl sucht sich ja den Weg, der gerade am besten ist. Und wenn alles nicht gut in den Beutel rutschen kann, dann geht es eben unter die Platte und das will man nicht, von daher.
Könntest du alles ganz normal machen mit dem Stoma oder gibt es irgendwo Einschränkungen?
Also heben, das ist auch wieder individuell. Es gibt Leute, die machen auch Kraftsport und alles Mögliche. Ich versuche da lieber auf Nummer sicher zu gehen, weil man auch anfälliger als der Durchschnittsmensch ist für eine Hernie.
Für eine Hernie?
Genau, das ist ein Darmbruch, heißt das, glaube ich. Also quasi wie ein Leistenbruch, aber halt höher im Bauch dann.
Hast du dich dann an irgendeinem Punkt schon mal bei irgendwas eingeschränkt gefühlt durch den Stummer? Irgendwas im Alltag oder irgendwie auch Sport- oder unternehmungsmäßig?
Durch das Stoma direkt eigentlich nicht. Ich müsste echt überlegen, um irgendwas zu finden. Ich würde mir einfach auch wünschen, auch von den Ärzten her, also viele kennen sich damit aus, aber wenn das nicht so ihr Fachgebiet ist, ja, es wäre schön, wenn sie Menschen damit keine Angst machen oder sagen, die letzte Option wäre jetzt das Stoma. Oder auch im Fernsehen sieht man das ja oft, sie muss für den Rest des Lebens einen Beutel am Bauch tragen. Also es wird oft irgendwie negativ dargestellt, inzwischen nicht mehr, aber vielleicht sehe ich das auch nur so, weil ich in meiner Bubble bin, wo ich sehr viel Positivität darüber erfahre. Aber es ist nichts, womit man Menschen Angst einjagen sollte, auf keinen Fall.
Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also kannst du dich noch erinnern, was Freunde oder Familie gesagt haben, als sie wussten, du wirst Stomaträgerin sein?
Also ich habe da letztens meine Schwester nochmal drüber gefragt, weil ich, keine Ahnung, ich habe es irgendwie nicht wahrgenommen, beziehungsweise mir war es egal, was die anderen denken werden. Und sie meinte, mir war es sowas von egal, Hauptsache du hast erstmal weitergelebt und dass klar war, dass ich auch ohne Dickdarm gut leben kann. Und das so an sich, ja, war für sie zum Beispiel eine komplette Nebensache. Und dadurch, dass ich auch so positiv war und die Menschen aufgeklärt habe und meine Familie auch. Also in der Zeit danach war es schon so, dass auch bei meinen Eltern, also die waren natürlich unterstützend, aber sie hätten es sich vielleicht ein bisschen anders gewünscht. Aber auch das, dadurch, dass sie gesehen haben, nach und nach mit der Zeit, wie gut es mir damit geht, niemand würde irgendwie sagen, oh, was, wie schlecht war es doch, dass du das Stoma bekommen hast, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt auch andere CED-Patienten, für die ist das nicht so, die kommen super mit Medikamenten zurecht und auch das muss man sagen, also nicht jeder kriegt gleich ein Stoma und nicht für jeden ist es das Richtige. Nicht jeder will mit einem Beutel rumlaufen, aber es gibt viele, die das wollen und für die es auch gut ist.
Hast du das dann auch deinen Freunden und Familien gezeigt? Also wollten die das auch sehen? Haben die sich dafür interessiert? Oder wie bist du damit umgegangen am Anfang?
Ich habe fast das Gefühl, ich war zu offen damit. Also ich habe die schon so ein bisschen überrumpelt. Also ich habe das schon den Leuten gezeigt, auf jeden Fall. Also damit die auch vertraut damit sind. Und ja, einfach sehen, wie das mal aussieht.
Begegnen dir auch manchmal so Vorurteile? Oder fällt dir ein Irrglaube ein darüber, den du berichtigen könntest?
Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen denken, es wäre was Unsauberes, weil es nicht das Übliche ist. Wie wir Stomaträger finden, also unser Po ist sauberer als der von anderen Menschen, weil wir ja sehr sorgfältig damit umgehen, also mit dem Stoma an sich. Da ist alles picobello sauber, es riecht nicht, wenn man einen frischen Beutel drauf hat, da sind Filter dran.
Kannst du einfach überall ganz normal, in Anführungsstrichen normal, gut, du musst den Stomabeutel dann wechseln, aber kannst du trotzdem relativ normal überall auf Toilette gehen oder brauchst du irgendwas Spezielles, was vielleicht beim öffentlichen Klo nicht vorhanden ist oder so?
Also im besten Fall, oder sagen wir mal in meinem Alltag, ist es eigentlich nur so, dass ich den Beutel entleere, von daher geht das auch auf einer normalen Toilette. Allerdings ist es so, dass sowohl CED-Patienten und erst recht Stomaträger auch einen Schlüssel für die Behindertentoiletten haben. Und ich merke auch oft, also es ist gut, dass es die Möglichkeit gibt, schon allein von der Dauer her, das ist auch von Person zu Person unterschiedlich, aber ich habe ja auch noch mein anderes Rektumstück und wenn ich das entleere, meine Blase entleere, mein Stomabeutel entleere, es war schon mal so, dass ich da länger mal brauche und wenn es nur eine Toilette gibt für alle Menschen und sich da eine ganze Schlange bildet, ist es natürlich nicht so gut. Deswegen ist es auch gut, die Option zu haben. Und klar, wenn sollte draußen was unterlaufen oder die Platte undicht sein, dann braucht man auf jeden Fall den Platz, um das Stoma zu wechseln, also den Beutel zu wechseln. Ja, da ist es auch gut, wenn da ein Waschbecken mit dabei ist und auch eine Unterlage, wo man seine Sachen hintun kann. Und es ist leichter mit Stoma auch bei dreckigen Klos auf Klo zu gehen, weil man da nichts berühren muss.
Ah ja.
Sondern nur den Beutel entleert und das geht gut im Stehen.
Irini und ich haben uns über die deutsche ILKO gefunden und dort gibt es eine Selbsthilfegruppe und ein Forum für junge Menschen mit Stoma unter 39 Jahren. Hier habe ich meine Suche nach einer Protagonistin oder einem Protagonisten verbreiten lassen und daraufhin hat sich Irini ganz rasch zurückgemeldet. Von dieser Gruppe profitiert die Hamburgerin sehr, sagt sie.
Es ist schon allein der Wahnsinn, dass man überhaupt junge Leute auch findet. Also ich habe in den ersten oder im ersten Jahr, sagen wir mal, schon versucht, Gruppen zu finden, aber oft ist es so, dass die meisten dann Darmkrebs haben und irgendwie schon über 60, 70, 80 sind. Und da kann man jetzt keine Fragen klären, die man sonst hat, was das Arbeitsleben angeht, was Reisen und Freundschaften angeht. Also die haben ganz andere Themen, glaube ich. Und deswegen ist es für mich ja der Wahnsinn, dass ich eine Gruppe gefunden habe, wo ich mich auch drin wohlfühle.
Kannst du dich an Fragen erinnern, die da konkret geklärt werden konnten oder besprochen werden?
Es waren gar nicht so sehr die Fragen, sondern überhaupt, dass es andere Menschen gibt, die die gleichen Probleme haben. Auch mit dem Darmstück, was ich habe, dass es auch anderen so geht, wie die das machen. Und da kann man auch ganz viele Erfahrungen hören. Manche hatten die OP schon, dass das rausgenommen wurde, andere nicht. Es gibt Zurückverlegte und das ist wichtig, aus erster Hand zu hören, wie die damit umgehen und was die machen können oder was die auch nicht machen können.
Beeinflusst das Stoma deine Ernährungsweisen? Also gibt es Dinge, die du zum Beispiel nicht essen kannst oder von denen du viel essen solltest?
Also es gibt Sachen, die nicht immer so ratsam sind, sage ich jetzt mal. Das sind sehr faserige Sachen oder sehr ballaststoffreiche Sachen. Nehmen wir mal als Beispiel, wenn ich jetzt eine ganze Tafel Schokolade esse, ist klar, dass ich danach Durchfall habe, sage ich jetzt mal, dass der Stuhl flüssig ist. Aber das ist jetzt nicht so problematisch, weil es in den Beutel geht. Wo ich eher drauf achten muss, ist, durch meine Bauchspeicheldrüse muss ich auch Enzyme zu mir nehmen, also bei jeder Mahlzeit, damit ich die Fette verwerten kann. Also da ist es ganz gut, wenn ich jetzt nicht jeden Tag Fastfood esse oder frittiertes Zeug oder sehr fettreiches Zeug. Aber auch das ist mit den Jahren sehr viel besser geworden. Also da war ich deutlich eingeschränkter und an Schmerzen habe ich selten was. Es kann zu Blockaden kommen, wenn man zu viel unverdauliche Sachen isst. Ja, das Essen ist ein Thema, was ich im Vergleich zu mit Darm so viel weiter ausbauen konnte, dass ich im Leben nicht dran gedacht hätte, dass es geht.
Merkst du das dann, wenn der Beutel voll ist oder hast du einfach so eine Routine, dass du den zu bestimmten Zeiten leerst oder wechselst?
Nö, man merkt das vom Gefühl her. Also es wird schwerer, weil Stuhl natürlich auch wiegt. Aber ansonsten, nee, man entwickelt auch so eine Art sechsten Sinn, finde ich. Also manche von uns, zum Beispiel im Schlaf ist es jetzt nicht so, dass ich, es gibt manche, die stellen sich einen Wecker. Vielleicht kann man das am Anfang auch machen, aber ich finde nach einer Zeit, ja, kriegt man da irgendwie ein Gefühl für. Man tastet immer nach dem Beutel und sieht, kann ich noch oder ist er jetzt so randvoll, dass er gleich gefühlt explodiert. Nee, aber ich habe da jetzt keine bestimmten Zeiten.
Und ist er dir schon mal explodiert oder übergelaufen?
Also unterlaufen auf jeden Fall schon, aber ja, ich glaube doch bestimmt im Schlaf mal. Aber ansonsten, ja, merke ich ja, dass der voll ist und dann entleere ich ihn auch rechtzeitig.
Das passiert in der Regel 4 bis 6 Mal am Tag, sagt Irini. Sie zeigt mir ein kleines Täschchen, in dem sie alle wichtigen Utensilien dafür mit sich trägt. Das Täschchen nimmt sie mit, wenn sie lange unterwegs ist. Darin liegen Einmalwaschlappen, eine spezielle Platte, die passgenau für ihr Stoma zugeschnitten wird und sich wie ein Ring um die künstliche Darmöffnung legt. Und daran heftet man dann den Beutel mit so einem Klick, der dann bis zu 2 Tage genutzt werden kann. Und außerdem dabei Pflasterentferner, eine Salbe zur noch besseren Abdichtung und Aufkleber, die auf dem Stoma beim Schwimmen verhindern, dass Feuchtigkeit an die falschen Stellen kommt.
Und mein kleines Highlight, ich habe hier noch meine Stoma-Überzieher mit.
Wow.
Genau, die habe ich selbst genäht, bis auf 2. Ja, mein Stoma ist für mich manchmal wie so ein Accessoire. Und gerade im Sommer sieht man den Beutel gern mal auch, je nachdem, was ich trage. Und da finde ich es schön, die Wahl zu haben, da irgendwas davon zu benutzen oder eben auch nicht. Ich mache es nicht immer.
Vielleicht kannst du die mal ein bisschen beschreiben. Also Stoma-Überzieher, wie genau funktionieren die? Wie sehen die jetzt aus?
Die haben die Form, also die Größe von meinem Beutel. Und hinten ist ein Loch drin, damit man das über den Beutel stülpen kann quasi. Es gibt auch ein paar, die haben schon eine Öffnung, wo man das entleeren kann. Also da ist quasi dann so ein Schlitz, wo der Auslass, nennt man das, glaube ich, dann rauskommt. Und dann muss man den Überzieher nicht ausziehen, aber das dauert auch nicht lang. Deswegen mache ich die meist ohne. Ich habe jetzt einen mit Spitze gemacht. Die meisten sind aus Baumwolle, weil sich das gut auf der Haut anfühlt, gerade im Sommer.
Die haben ja ganz unterschiedliche Muster auch. Da sind jetzt so kleine Gespenster drauf. Genau.
Oder Blumen oder Shit Happens.
Hast du eins besonders gern schon benutzt? Oder?
Also ich finde das mit der Spitze ziemlich schön.
Das trägt Irini auch an diesem Tag. Es blitzt auf dem Podcast-Cover zu dieser Folge, wenn man ganz genau hinsieht, unter ihrem T-Shirt her. Ich will von Irini noch wissen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt. Im Moment kann sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Gesamtsituation noch nicht regulär in einen Job oder ein Studium einsteigen. Sie sei durch ihre Darmerkrankung aber mittlerweile so versiert, dass sie am liebsten auch im medizinischen Bereich Fuß fassen würde. Zum Beispiel als medizinische Fachangestellte in einer gastroenterologischen Praxis. Vor allem aber soll die Krankheit immer weniger Raum in ihrem Leben bekommen. Sie möchte bald wieder reisen können und über chronisch entzündliche Darmerkrankungen aufklären, so wie in diesem Podcast.
Also eine große Sache ist, mehr verstanden zu werden. Nicht nur was das Soma angeht, also eher auch was chronisch entzündliche Darmerkrankungen angeht und dass da einfach Verständnis in der Gesellschaft herrscht und auch, dass es bessere Lösungen gibt teilweise. Also es war für mich zum Beispiel schwierig, in der Schule einen Kompromiss zu finden, wie wir das hinkriegen, dass ich noch bewertbar bin oder mein Schuljahr beenden kann. Wir haben es hingekriegt, aber das ging auch nur, weil meine Lehrer da so unterstützend waren und der Oberstufenkoordinator. Und ich würde mir da wünschen, dass es jemanden gibt und klarere Regeln gibt, dass sowas wie Hausunterricht vielleicht auch möglich ist. Vielleicht hat sich das nach Corona geändert, mit Sicherheit. Aber ich hätte mir da mehr einen Leitfaden gewünscht, der es mir leichter macht, mich da durchzukämpfen. Oder auch jetzt. Es gibt viele Dinge, wo es noch schwierig ist mit zum Beispiel, dass ich noch weiterhin familienversichert bleiben kann und meine Eltern nicht noch die monatliche Krankenversicherung dahin blättern müssten, obwohl ich nichts verdienen kann. Also da gibt es noch viel, was ausbaufähig ist, würde ich sagen.
In einem meiner nächsten Folgen möchte ich über gewollte Kinderlosigkeit sprechen. Wenn das auf dich zutrifft und du Lust hast, darüber mit mir vor dem Mikrofon zu sprechen, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst. Willkommen sind aber natürlich auch immer Themenvorschläge. Ihr erreicht mich über tabubruch@mdr.de. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Frag dich fit heißt der Gesundheitspodcast von WDR 2. Und auch hier lag vor kurzem der Fokus auf dem Darm. Wie können wir unseren Darm dabei unterstützen, gut zu verdauen und das Immunsystem zu stärken? Das besprechen Doc Esser und Moderatorin Anne. Hören könnt ihr den Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Link findet ihr in den Shownotes.
MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.